Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende und das Ganze mit Fokus auf Sachsen geht. Wir sind Ende März, aber wir wollen noch ein Sachsen-Update sozusagen für den März hinterher schieben, kann man ja schon fast sagen. Jonathan, was erwartet die Zuschauer bzw. Zuhörer heute?
Wir haben ein bisschen Eigenwerbung diesmal dabei, sage ich jetzt mal. Zum einen den Tag der erneuerbaren Energien, der im April nun vor uns steht. Ist ja auch kein Tag mehr, sondern eine ganze Phase. Und das Ganze auch mit einer neuen Rolle für die VEE Sachsen. Dazu gleich mehr. Dann eine große Debatte um kleine Reaktionen, nämlich dieses Thema SMR als vermeintliche mögliche Energielösungen. Und wir haben ein neues Format, und zwar die Energieparty gibt es jetzt auch für Unternehmer. Dazu
auch und Unternehmerinnen natürlich auch.
Genau. Ganz genau. Ja. Zum ersten Mal auch im April.
Genau. Und worüber wir nicht reden,
den Wind.
Wunder, ist der Wind. Obwohl der gerade sehr durch die Medien geht. Warum? Die regionalen Planungsverbände haben sozusagen ihre Entwürfe ausgelegt. Die letzte Woche. Und das ist natürlich sozusagen jetzt großes Thema in den Medien, was die Menschen beschäftigt. Was kommt auf uns zu? Ne? Für manche ganz schlimm, für andere endlich. Ne? Aber wir haben es diesmal bewusst außen vor gelassen, weil wir denken, wir als Verband werden uns das erstmal in Ruhe anschauen, was da jetzt drinsteht in den Entwürfen. Und dann werden wir uns sicherlich dazu auch im Rahmen einer Stellungnahme äußern, nachdem wir uns da intern sozusagen ein Bild gemacht haben. Und wenn es da interessante Punkte gibt dabei, dann werden wir die natürlich auch im Sachsen-Update erwähnen. Aber hier und heute lassen wir mal den Wind außen vor. In dem Sinne, das Ganze nach dem Intro.
Ja, der erste Beitrag, wie immer so ein bisschen die global-galaktische Sicht auf die Gesamtsituation global gesehen. Hier ein Artikel von tagesschau.de vom 6. März 26. Titel Studie zu Klimamodellen, Erde erwärmt sich seit 2015 wirklich schneller. Also dazu kann ich nur sagen, oh really? Mensch, was für eine Überraschung. Also als hätte man es nicht gemerkt schon selbst anhand der Sommer, die wir hatten. Hier nochmal mit Daten, Zahlen, Fakten unterlegt. Neue Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das PIK. Und die Erkenntnis ist folgende. Die Erde hat sich in den vergangenen 10 Jahren, also 2015 bis 2025, deutlich schneller erwärmt als in den Jahrzehnten davor. Und zwar statistisch signifikant. Das ist ganz wichtig, weil man sagt, ja, die Zahlen können ja auch ein bisschen variieren. Ganz klar, sehr, sehr deutlich sogar, nämlich folgendes. Zwischen 15 und 25 ging die Gesamttemperatur im Schnitt um 0,35 Grad Celsius hoch. Zwischen 1970 und 2015 waren es im Schnitt pro Jahrzehnt rund 0,2 Grad Celsius. Das heißt, dieser Anstieg hat sich fast verdoppelt. Das ist also wirklich ganz deutlich mess- und spürbar. Jetzt sagen einige, ja, aber halt, da gab es ja noch irgendwie El Niño und vielleicht so ein paar Vulkanausbrüche, die da eventuell einen Effekt haben könnten, auf diesen 10 Jahren spezifisch. Ja, nee, das ist eben schon eine sehr große Datenbasis. Erstens haben die Forscherinnen und Forscher 5 verschiedene globale Temperatursätze benutzt und sie bereinigt. Das heißt, sie haben herausgerechnet, welche Einflüsse von außen wie El Niño, eben Vulkanausbrüche oder Schwankungen der Sonnenaktivität eine Rolle spielen könnten. Das ist im Endeffekt rausgenommen. Und selbst dann bleibt es bei dieser statistisch signifikanten Veränderung von 0,35 Grad Celsius innerhalb von 10 Jahren.
Tja. Genau, also die Erneuerbaren sind kein Selbstzweck. Wir sind gefordert, da in die Pötte zu kommen. Mit wir. Natürlich wir alle zusammen global, aber natürlich wir auch in Deutschland und wir auch in Sachsen. In dem Sinne, unser Blick nach Sachsen, mal wieder mit dem leidigen Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten, aber zumindest haben wir es jetzt dabei. Die Überschrift irritiert mich auch ein bisschen. Also hier die Meldung aus der Sächsischen vom 19.03. Fragezeichen Rückkehr zur Kernkraft. Sachsens Regierungschef Kretschmer für Mini-Atomkraftwerke. Also so lautet die Überschrift, also, so dass man eigentlich meint, seine Meinung ist klar. Ne? Im Text selbst lautet es dann ein bisschen anders, ne? Also im Sinne von, dass er erstmal nur darüber reden möchte. Wir dürfen in der Energiepolitik keine Denkverbote haben, so wird er zitiert. Wenn neue Technologien wie Mini-Atomkraftwerke sicher, wirtschaftlich und klimafreundlich sind, dann sollten wir sie ernsthaft prüfen. Kretschmer bezieht sich auf die sogenannten SMR-Reaktoren, also kleine modulare Atomreaktoren. Und das geistert ja immer wieder so durchs Internet, ne? seit geraumer Zeit. Und ich glaube, so neu sind die auch gar nicht. Also die ersten kleineren, die gab es schon vor vielen Jahrzehnten. Aber es ist halt wieder hochgeschwappt und man meint halt sozusagen, das ist was Modernes, das ist was Praktisches. Die sind ja auch kleiner. Ne? Was ist das Problem? Also zum einen, wenn die kleiner sind, brauchen wir Tausende davon über Gesamtdeutschland verteilt. Die Atomkraft, die sozusagen bei weitem nicht die billigste Energiequelle ist im Vergleich zu den Erneuerbaren. Der Vorteil der großen Reaktoren, also der Kostenvorteil, der sich durch die Größe der großen Reaktoren ergibt, der fällt hier weg, weil wir haben ja jetzt viele kleine. Ne? Das meint man dann halt mit der Massenproduktion wettzumachen. Gut, das wird so gesagt, ob das tatsächlich so passiert. Fragezeichen. Das heißt, die Kostenvorteile der großen Kraftwerke, die sind dann erstmal verschwunden, denn wir brauchen trotzdem die Sicherheitstechnik, die Genehmigungen und die langen Planungsprozesse. Und es müssten also wirklich sehr viele fließbandmäßig gebaut werden, um da irgendwie wieder zu einem Kostenvorteil zu kommen. Man sieht es daran, es gibt ein prominentes US-Projekt, NuScale. Das wurde 2023 beendet. Das galt jahrelang als Vorzeige-SMR. Das spricht jetzt nicht dagegen, dass die Technik an sich, jetzt sage ich mal, versagt hat. Das soll ja gar nicht gesagt werden, aber es wurde deswegen beendet, weil die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Man hatte ursprünglich für das Kraftwerk 3,6 Milliarden angesetzt und das ist dann gestiegen auf 9,3 Milliarden. Und damit hat man dann halt gesagt, nee, also viel zu teuer. Und für eine Energiewende, die also verlässliche, skalierbare Lösungen braucht, können wir nicht mit solchen Preisen sozusagen rechnen. Und was wir vor allen Dingen auch nicht können, solange wir es nicht haben, können wir nicht sagen, das ist eine Alternative zu den Erneuerbaren, sondern das können wir natürlich schon frühzeitig sagen, wenn klar ist, wir könnten das jetzt wirklich sicher hochskalieren und da gibt es ja noch ganz andere Probleme, Atommüll etc. Da sage ich gleich was vielleicht mit der nächsten Meldung, die, naja, ich sag mal ähnlich ist, also gerade wenn man mit konservativen Vertretern, die sich sozusagen im Energiebereich bewegen, spricht, dann kriegen die heute feuchte Augen und dann ist das große Thema Kernfusion. Ne? So, Deutschland wird den ersten Kernfusionsreaktor bauen. Ja, schaut man genauer hin, dann ist es halt so, natürlich, es gab da in letzter Zeit einige Fortschritte, die diesen Running Gag, ne, dass wir immer 30 Jahre oder 20 Jahre noch brauchen und dann gibt es die Kernfusion. Ne? Das gibt es schon seit meiner Kindheit oder seit unserer Kindheit, Jonathan wahrscheinlich. Tatsächlich gab es wohl einige Durchbrüche in letzter Zeit, aber nichtsdestotrotz spricht man immer noch von Zeiträumen von 20 bis 40 Jahren, was die Kernfusion noch braucht, um sich sozusagen um zu beginnen, eine Größe am Energiemarkt mal zu entwickeln. Also wenn die noch vorhandenen Probleme gelöst werden. Ne? Das ist ja sozusagen auch nicht hundertprozentig sicher, dass die alle noch gelöst werden. Ne? Und mehr müssen wir an der Stelle eigentlich gar nicht sagen. Wir können gerne über Kernfusion reden. Deswegen, ich bin auch dafür, dass das weiter beforscht wird. Gar kein Thema. Aber es ist heute kein Argument, die Energiewende mit den erneuerbaren Energien massiv voranzutreiben. Weil wir eben heute schon was tun müssen. Und wir können nicht darauf spekulieren, dass wir in 20 Jahren oder 40 Jahren oder vielleicht sogar noch später dann die Kernfusion haben. Deswegen an der Stelle Kernfusion. Ja, vielleicht irgendwann, warum auch nicht. Aber bis dahin müssen wir was tun. Die SMR, also die kleinen Reaktoren, Atomreaktoren, die also massiv radioaktiven Müll produzieren. Kernfusion übrigens auch, nur deutlich weniger und nicht in der Dauer, also nicht 50 bis 100 Jahre strahlend. Also das ist schon ein Unterschied. Insoweit kann man da schon drüber reden. Aus meiner Sicht zumindest ist das ein übersehbares, überschaubares Risiko, was man handeln kann. Aber jedenfalls die Probleme sind alle noch nicht gelöst und wir brauchen aber heute und jetzt Lösungen. Von daher, Jonathan.
Hast du meinen gequälten Gesichtsausdruck gesehen? Dann eben, mehr sage ich jetzt nicht.
Genau. Weißt du noch, was du am 26. April 1986 gemacht hast?
Ich war zarte 2,5 Jahre alt, also nicht wirklich. Ich habe nur die Geschichte von meinem Vater gehört, dass mein Patenonkel, der lieber hier ist Fischer, mit dem Geigerzähler aus seinem Labor auf die Pfütze vor unserer Haustür gezeigt hat und gesagt hat, ein paar Tage später natürlich, das hier wäre bei uns im Labor Sondermüll. Das ist bei uns echt in die Geschichte eingegangen der Familie, weil in München damals das so schön abregnete, da diese ganzen Wolken.
Was genau. Hast du gemacht? Wer sich jetzt fragt, worüber wir überhaupt reden, natürlich die Tschernobyl-Katastrophe.
Ach so, ja, natürlich.
Das Reaktorunglück da in der damaligen Sowjetunion. Auch wir, also Deutschland war ja zu dem Zeitpunkt auch noch geteilt, ne, für die Jüngeren unter uns. Ja, auf der anderen Seite von Deutschland gab es dann natürlich auch die Information, also ich habe es auch gehört. Und ich kann mich erinnern, wie ich durch den Garten meiner Eltern als Jugendlicher, ich war, kleiner Altersunterschied, war etwas älter, als Jugendlicher gesprungen bin und das im Radio vernommen habe, was da los ist und was mich schon irgendwie bewegt hat, ne, dass da gerade was Schlimmes passiert ist. Mhm. Genau, und sozusagen 10 Jahre später, also 1986 die Katastrophe, 10 Jahre später gab es dann von Oederan ausgehend eine Initiative, die sich letztlich auf Gesamtdeutschland ausgestreckt hat, nämlich den Tag der erneuerbaren Energien. Das ist über viele Jahre von der Stadt sozusagen gehalten worden. Der Ewart Ohm, auch bei uns Verbandsmitglied, hat sich dafür stark gemacht, sich sozusagen darum zu kümmern. Man konnte seine Veranstaltungen auf der Plattform eintragen. In Oederan selbst gab es sozusagen ein Marktgeschehen zum Tag der erneuerbaren Energien. Und vorletztes Jahr ist quasi der Tag der erneuerbaren Energien, es hat sich etwas geändert, nämlich Ewart Ohm ist in Rente gegangen. Damit hat die Stadt dann auch gesagt, dass wir machen das, wir kümmern uns nicht mehr um diese Plattform. Und die ist dann letztes Jahr zu uns gegangen und wir haben uns dann sozusagen Ende letzten Jahres beginnend bemüht, da die Plattform neu aufzusetzen. Das heißt, die Plattform für den Tag der erneuerbaren Energien gibt es wieder unter energietag.de. Und wer mag, also ich möchte alle einladen, die Veranstalter sind oder also was macht man üblicherweise, also so ganz herkömmlich geht es darum, dass man zum Beispiel mal eine Anlage öffnet, wie sieht ein Solarpark von der Nähe aus oder wie sieht eine Biogasanlage von der Nähe aus, ein Wasserkraftwerk, kann ich da mal reinschauen, mir die Turbinen anschauen oder solche Sachen, also dass man Anlagen öffnet, die man dann besichtigen kann oder andere Informationsveranstaltungen, die sozusagen in den Zeitraum fallen. Wir möchten also alle Veranstalter einladen, hier mal zu schauen und die Veranstaltungen, die in dem Zeitraum stattfinden, dann im April auch einzutragen. Es geht von Mitte April bis Ende Mai, der Aktionszeitraum in diesem Jahr. Und wer natürlich jetzt sozusagen einfach nur interessierter ist, der ist natürlich eingeladen, auf die Seite zu gehen und zu schauen, findet in meiner Nähe etwas statt, was mich interessiert. Insoweit herzliche Einladung. Tag der erneuerbaren Energien. Ja, wir gehen mal weiter. Hier eine Meldung aus der LVZ, also der Leipziger Volkszeitung, vom 26.03. Mit der Überschrift Generalangriff auf erneuerbare Energien. Also sozusagen hier werden verschiedene Vertreter der erneuerbaren Energien, also verschiedene Verbände, zitiert. Die Lage wird da nochmal aufgezeigt. Ich will da gar nicht so tief jetzt reingehen. Ich sage gleich, warum. Und dann gibt es hier noch sozusagen eine Pressemitteilung des Verbandes der erneuerbaren Energien. Diese Pressemitteilung stellt ein Maßnahmepapier vor, wo es darum geht, oder Maßnahmepaket, wo es darum geht, was sind denn die Vorschläge aus den erneuerbaren Verbänden für ein kostengünstiges und resilientes Energiesystem. Und wir haben das beides mal bei Notebook LM reingesteckt und von daher werde ich jetzt nicht viel davon erzählen und Jonathan auch nicht, sondern wir schauen mal rein, was Notebook LM daraus gemacht hat.
Deutschlands Energiewende, die steht ja gerade an einem echten Scheideweg. Und in dieser Analyse schauen wir uns mal ganz genau an, warum die Branche der erneuerbaren Energien wegen neuer Pläne der Regierung jetzt ziemlich laut Alarm schlägt. Es ist so, die Bundesregierung plant da gerade ziemlich tiefgreifende Änderungen an den Energiegesetzen. Und naja, die Branche der erneuerbaren Energien, die ist alles andere als begeistert. Sie spricht sogar von einem Generalangriff. Und wie ernst die Lage ist, das macht diese ziemlich scharfe Aussage vom Bundesverband Erneuerbare Energie, also dem BEE, überdeutlich. Die sagen, es ist grotesk, jetzt über eine Beschränkung reden zu müssen. Das zeigt, wie viel hier auf dem Spiel steht. Okay, aber was genau löst diesen Alarm denn jetzt aus? Und vor allem, warum ist das so wichtig für uns alle? Wir sprechen hier über 400.000 Arbeitsplätze. Ja, richtig gehört. 400.000. Das ist die Größe des Sektors für erneuerbare Energien in Deutschland. Eine echte Wachstumsbranche, die sich jetzt von den geplanten Änderungen bedroht fühlt. Schauen wir uns mal an, was da genau auf der Kippe steht. Da geht es zum einen um die Entschädigung, wenn Wind- und Solaranlagen vom Netz genommen werden müssen. Und, was viele Bürger direkt betrifft, die Unterstützung für genau die kleinen Anlagen, mit denen ja jeder von uns an der Energiewende teilhaben kann, soll gekürzt werden. Aber die Branche schaut natürlich nicht tatenlos zu. Ganz im Gegenteil. Angeführt vom BEE hat sie eine ziemlich detaillierte, alternative Vision vorgelegt. Die haben nämlich ein richtig umfassendes Positionspapier rausgebracht. Und darin kritisieren sie nicht nur die Pläne, sondern sie bieten auch einen ganz konkreten Fahrplan an. Ein Plan für ein Energiesystem, das am Ende kostengünstiger und auch widerstandsfähiger sein soll. So, und jetzt wird's spannend. Tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Der allererste, super wichtige Punkt vom BRE ist, bevor wir die Erneuerbaren irgendwie einschränken, müssen wir unser Stromnetz viel, viel intelligenter machen. Hier kommt ein Schlüsselwort ins Spiel: Redispatch. Das ist im Grunde das erzwungene Abschalten von Kraftwerken, oft eben Wind und Solar, um das Netz nicht zu überlasten. Stellen Sie sich das vor wie eine Autobahnauffahrt, die wegen Stau gesperrt wird. Das kostet ein Vermögen und verschwendet saubere Energie. Und der BEE sagt jetzt, lasst uns doch lieber den Verkehr managen, anstatt einfach die Auffahrt dicht zu machen. Und was Sie da vorschlagen, ist echt interessant. Ihr Motto ist quasi Nutzen statt Abregeln. Es geht darum, die bestehende Infrastruktur einfach besser zu nutzen. Zum Beispiel durch intelligentere Technik und modernisierte Regeln, um diese ganze Verschwendung zu stoppen. Okay, vom Netz gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter zum Herzstück, dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Und wir schauen uns an, wie diese Idee von intelligenter statt strenger hier weitergedacht wird. Nehmen wir das Beispiel der kleinen Solaranlagen auf dem Dach. Der Plan der Regierung, die finanzielle Förderung komplett einstellen. Der BEE hält dagegen und sagt, Moment mal, das ist doch ein total wichtiger Motor für die Akzeptanz in der Bevölkerung und für die ganze Elektrifizierung von Wärme und Verkehr. Ganz ähnlich sieht es bei der Direktvermarktung aus. Kleine Erzeuger sollen gezwungen werden, ihren Strom am Markt zu verkaufen. Der BEE sagt, das ist, als würde man Leuten auf dem Land sagen, sie sollen doch den Bus nehmen, der aber gar nicht fährt, weil die technischen Voraussetzungen dafür einfach noch nicht da sind. Der springende Punkt ist also, die Investitionssicherheit muss erhalten bleiben. Und zwar für alle. Vom Hausbesitzer mit seiner kleinen PV-Anlage bis zum Landwirt mit seiner Biogasanlage. Und die Fördermechanismen, die müssen an den modernen Energiemarkt angepasst werden, nicht einfach gestrichen. Aber was ist eigentlich mit der Großindustrie? Auch dafür hat der BEE einen Plan. Es soll für große Unternehmen viel einfacher werden, sauberen Strom direkt bei den Erzeugern zu kaufen. Das Ganze läuft über langfristige Verträge, die man Power Purchase Agreements, kurz PPAs, nennt. Und hier sehen wir, wie sie das Schritt für Schritt angehen wollen. Im Kern geht es darum, Bürokratie abzubauen, um so private Investitionen in Milliardenhöhe freizusetzen. Es geht um einfachere Regeln und standardisierte Prozesse. So. Aber der Plan, der hört nicht beim Strom auf. Er nimmt sich auch einer riesigen, wirklich riesigen Herausforderung an, der Dekarbonisierung des Wärmesektors. Der BEE macht hier einen wichtigen Punkt. Ja, der Umstieg auf erneuerbare Wärme mit Technologien wie Wärmepumpen kostet erstmal Geld. Aber diese Investitionen zahlen sich aus, weil sie uns unabhängig von teuren und unsicheren Gas- und Ölimporten machen. Sie schaffen stabile heimische Energie. Ihre Forderungen zielen deshalb darauf ab, einen klaren und vor allem verlässlichen Rahmen zu schaffen. Es geht um attraktive Bedingungen, die den Abschied von fossilen Heizungen endlich beschleunigen. Also gut, wir sind fast am Ende. Was ist jetzt die zentrale Erkenntnis aus diesem doch sehr detaillierten Gegenvorschlag der Industrie? Die Botschaft des BEE ist eigentlich ganz einfach. Deutschland braucht eine Politik, die beschleunigt und effizienter macht, anstatt eine, die einschränkt und bremst. Das Kernargument ist, wenn wir für Planungssicherheit sorgen, wenn wir möglichst viele Menschen beteiligen und das ganze System optimieren, dann führt das am Ende zu einer kostengünstigeren und sicheren Energiezukunft für uns alle. Die Energiezukunft Deutschlands, die wird also genau jetzt entschieden. Die große Frage ist, welchen Weg wird man einschlagen? Den der Einschränkung oder den des beschleunigten Ausbaus? Und diese Debatte, die stellt wirklich die Weichen dafür, wie eine der größten Volkswirtschaften Europas ihre Zukunft mit Energie versorgen wird.
Ja, passend dazu vielleicht noch einen sehr schönen Kommentar von einem Redakteur der Sächsischen Zeitung vom 20. März, also relativ aktuell. Titel: Es geht nur mit Solar- und Windenergie. Wenn nicht jetzt erneuern, wann dann? Das ist ein guter Kommentar von Stefan Lange, also Redakteur der SZ. Andreas, mal ganz kurze Frage an dich. Was sagen dir diese folgenden drei Jahreszahlen? 1973, 2000 und 2011. Was haben die für unsere Branche zu bedeuten?
Also bei 2000 muss ich immer an den Millennium-Bug denken. 73 würde ich sagen Ölkrise.
Jawohl.
Und 2011, jetzt erwischte mich auf dem komischen Fuß, 2011 muss ich passen.
Ganz einfach, Ölkrise, völlig richtig, wäre die erste Krise gewesen, bei der man hätte umdenken können, stärker Richtung Unabhängigkeit von fossilen Energien. 2000, neben dem Millennial Bug natürlich auch die Einführung des allerersten EEGs, also im Endeffekt die Grundlage damals für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, und 2011 dann im Endeffekt auch von den Konservativen beschlossenen nochmal in Reaktion auf Fukushima den Atomausstieg, den endgültigen. Und das waren im Endeffekt laut dieses Artikels, der wirklich sehr, sehr gut, ich empfehle jedem die Lektüre, weil er einfach schön nochmal historisch nachzeichnet, wie viele Chancen wir eigentlich schon hatten, aufzuwachen als Gesellschaft, gerade hier in Deutschland und Europa, und zu sagen, Mensch, vielleicht ist ja sozusagen Öl- und Gasimport nicht die beste Lösung, nicht die langfristig beste Lösung. Die war mal gut für einen Zeitraum, den wir einfach brauchten, aber jetzt gibt es bessere Technologien und müssen mal gucken, wo wir hingehen können. Und jetzt hat man die Technologie mittlerweile ja auch da. Und ich zitiere einfach nur noch kurz zwei Sätze aus dem Ende des Artikels, die ich sehr stark finde. Am Ende hätte eine Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen das Zeug, Konflikte wie den Iran-Krieg, also den aktuell laufenden Iran-Krieg, einzudämmen oder gar unnütz werden zu lassen. Würde weniger oder gar kein Öl gebraucht, wären Kriege unter diesem Aspekt weniger oder gar nicht mehr lohnenswert. Nämlich darum geht es aktuell. Viele, nicht alle, aber viele der aktuellen Konflikte auf der Welt drehen sich eben um Ressourcen wie eben Öl und Gas. Und ganz nebenbei noch, wir hatten auch in der Longlist für diesen Podcast hier einen anderen Artikel von der LVZ und von dem EU-Korrespondenten, der bläst in ganz ähnliches Horn, eben auf EU-Ebene. Ich finde es sehr, sehr gut, dass die sächsischen Medien hier im Endeffekt ganz sichtbar den Finger in die Wunde legen und das mal ganz klar benennen, dass die Abhängigkeit von Öl und Gas einfach da ist und gelöst werden muss und schon längst da ist und schon längst hätte gelöst werden können. Tja.
Genau, also völlig richtig, was du sagst. Apropos. Wir hatten mehrfach, genau, und apropos. Und von daher hier eine wirklich sehr schöne Artikel aus der Sächsischen vom 22.03., der im Prinzip das gleiche Thema aufgreift, nur halt mal so aus der Perspektive des Privatverbrauchers betrachtet, mit der Überschrift Wärmepumpe, Solar und E-Auto, wie sich diese Dresdner selbst mit Energie versorgen. Und erfreulicherweise, der ein oder andere unserer Zuschauer, Zuschauerinnen kennt ihn vielleicht schon, den Alf Reinhardt und seine Frau werden hier in dem Artikel vorgestellt. Also ein Objekt, was wir auch regelmäßig zu unseren Solarpartys einmal im Jahr besuchen. Es ist nun mal so, Krisensituationen rütteln immer auf. Nicht alle, leider, das ist ja sozusagen das, was du gerade gesagt hast, aber jedes Mal ein paar mehr. Also wir haben das bei der Ukraine-Krise, als die Energiepreise explodiert sind, gesehen. Und wir sehen das natürlich auch jetzt wieder, als wenn die Leute zur Tankstelle oder daran vorbeifahren, dass das Interesse an der Frage, wie kann ich mich selbst besser vor steigenden Kosten schützen, steigt. Ne, vor allen Dingen, also generell Strom, Wärme und jetzt vor allen Dingen bei der Mobilität. Deswegen hier dieser Beitrag auch in der Zeitung. Und wir möchten halt den Beitrag auch nutzen, um sozusagen auf unsere Solarpartys, die auch dieses Jahr stattfinden werden, hinzuweisen. Und es war auch, also ihr seht hier den Überblick über die derzeit geplanten Solarpartys in diesem Jahr. Es kommen vielleicht noch ein, zwei dazu. Und für zwei kann man sich schon anmelden. Und wir haben das auch gemerkt, als der Artikel sozusagen erschienen ist in der Presse, dass das Interesse, also da gingen die Anmeldungen los, obwohl wir ansonsten das noch gar nicht groß beworben haben, weil da auch noch ein bisschen Zeit hin ist. Also wer mag, gern schon mal anmelden hier für diese Solarpartys. Und da, wo man sich noch nicht anmelden kann, wird so peu à peu die Möglichkeit freigegeben. In dem Sinne, die Solarpartys 2026.
Richtig. Die Solarpartys richten sich ja an die breite Bevölkerung, Privatleute, die einfach sich vor steigenden Kosten schützen wollen, wie du richtig gesagt hast. Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Wir müssen ja auch gucken, was mit den Unternehmen ist. Und hier gibt es auch Neuigkeiten. Hier ein Artikel aus der Freien Presse vom 9. März 26. Und zwar zu einer Studie. Viele Firmen erst am Anfang der Dekarbonisierung. Das gilt hier spezifisch für Sachsen. Also das Ziel ist ja, Sachsens Wirtschaft soll bis 2025 klimaneutral werden. Und deswegen hat das Wirtschaftsministerium eine Studie zu den Dekarbonisierungsoptionen für die sächsische Wirtschaft eben in Auftrag gegeben. So, und da gibt es zwei große Erkenntnisse. Erstens, die Großunternehmen, die Konzerne, die sind schon kräftig dabei. Die sind schon gut dabei und haben schon den Pfad eingeschlagen, wissen ziemlich genau, wo sie langmarschieren müssen und setzen schon um. Aber beim Mittelstand, bei kleineren und mittleren Unternehmen, da hakt es ganz schön. Aber warum? Naja, klar, es sind viele Unsicherheiten bei Technologien, bei Investitionen oder der Rolle von Strom, Wasserstoff und Effizienzmaßnahmen. Also wie gewichtet man das im Endeffekt? Verstromt man vor allen Dingen Prozesse oder geht man auf Wasserstoff oder schafft man sich Effizienzgewinne irgendwie zu senken? Tja, es ist alles nicht so einfach und das Gute ist aber, die Studie ist nicht nur sozusagen retrospektiv guckend, was ist sozusagen der aktuelle Stand, sondern sie hält auch Branchensteckbriefe mit Handlungsempfehlungen für verschiedene Geschichten. Etwa für Glas, für Keramik, Papier, Chemie, gibt es auch ein paar in Sachsen, Pharma, Maschinenbau oder auch die Lebensmittelindustrie. Und auch kleinere wie Handwerker, wie Bäcker, Fleischer, Textilreiniger, gibt es entsprechende Übersichten, da kann man sich reinklicken und gucken, was wäre denn für mich typischerweise in meiner Branche machbar, was ich sozusagen anpacken kann und wie sehen die besten Optionen für mich aktuell aus. Das als dringende Empfehlung für diejenigen, die zuschauen und sich ein Fragezeichen gerade im Kopf haben, wo muss ich da hin? Da sind zumindest ein paar Antworten schon mal zu finden. Ich fand eine Zahl ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, da bin ich aufgeschreckt, die war mir so nicht bewusst, muss ich zugeben, obwohl ich sie kennen sollte. Und zwar wird im Artikel auch genannt, der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in Sachsen. Der liegt derzeit bei 28%. Das ist erschreckend niedrig und zeigt nochmal für mich jedenfalls, da ist noch wahnsinnig viel zu tun. So.
Ja, völlig richtig. Danke auch, dass du also nochmal darauf hinweist, dass es da so ein paar Impulse gibt, also sicherlich nicht abschließend und allumfassend. Es gibt ja einige Unternehmen, die sich aufmachen, also auch im Bereich des Mittelstandes, die sich aufmachen in die Dekarbonisierung, sicherlich nicht zu 100%, aber sozusagen vom Pfad her die Richtung eingeschlagen haben. Während es ja auch viele Unternehmen gibt, die das, ich sag mal ganz vorsichtig, gar nicht interessiert, ne, die wir haben das bei der Ukraine-Krise auch gesehen, wo dann eher so der Ruf nach der Rettung laut wurde. Ne? Also jahrelang nichts getan, sich nicht damit beschäftigt. Ne? Und wenn dann sozusagen das, worauf man sich so eingeschossen hat, billiges Öl, billiges Gas, ne? Das war so eine absolute Selbstverständlichkeit, auch wenn man es hätte wissen können, ne? War aber so eine absolute Selbstverständlichkeit und man ist dann halt so aus allen Wolken gefallen. Ne? Und andere haben halt besser vorgesorgt. Und das ist natürlich dann auch eine gewisse Marktverzerrung, wenn man die Vorsorge getroffen haben und möglicherweise auch ihre Gewinne geschmälert haben, weil sie einen Teil des Gewinnes Investitionen in die Erneuerbaren gesteckt haben oder Wärme und Mobilität und so weiter. Ist dann immer so eine Sache, warum dann die plötzlich bestrafen, indem man die anderen dann auch rettet, ne, mit Steuergeldern. Könnte man mal über das Thema freie Marktwirtschaft reden an der Stelle. Ne? So. Mhm. Nichtsdestotrotz, also es ist, wie es ist. Wir wollen ja möglichst auch, dass unsere Wirtschaft stark bleibt. Und da gibt es natürlich einige Herausforderungen. Und wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und das sind die von dir schon erwähnten Energiepartys, die wir in diesem Jahr starten, die sich sozusagen an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Wir laden also ein Unternehmer zu besuchen oder Unternehmen zu besuchen, die sich bereits aufgemacht haben auf den Weg. Wir werden hier beginnen mit der mit dem Mittelständler der Mühler Hans-Jürgen Müller GmbH und Co. KG in Stützengrün. Kann man sich anmelden über unsere Webseite, ist hier auch verlinkt und oder über den QR-Code. Also alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind da herzlich eingeladen. Wir werden uns die Anlagen vor Ort anschauen, die es da bereits gibt. Wir werden hören, welche Ideen die Geschäftsführung da hatte für die Umsetzung und welche Ideen sozusagen noch in der Pipeline sind. Und dann soll es auch noch einen Austausch geben bei Speisen und Getränken. In dem Sinne sind Interessierte herzlich eingeladen.
Schön.
Ja, Jonathan, damit sind wir für den März durch. Wir sehen uns dann im April wieder. Wird wahrscheinlich auch was wieder Ende April werden. Bleibt uns treu und gute Zeit.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.